Zu den Begrifflichkeiten. Wie würden Sie denn die Menschen beschreiben, um die es in diesem Interview geht?
Die Erfolgreichen, meinen Sie?
Alle.
Also die werden ja in diesem Heer-Interview beschrieben. Die haben folgende Charakteristiken. Wenn ein zukünftiges Ereignis bedrohlich für sie ist oder für jemand anderen bedrohlich ist, empfinden sie keine voraussehende Angst. Das heißt, sie können nicht das, was der gesunde Mensch kann. Sie können also nicht emotional vorhersehen, gefühlsmäßig vorhersehen. Sie haben keine Angst vor dem, was sie tun werden. Und natürlich auch nicht keine Angst vor den Folgen dieses Tuns. Sie wissen kognitiv, können Sie aber genau einschätzen, was Ihr Tun zur Folge hat. Da das aber keine Angst auslöst, werden Sie, wenn die Intelligenz niedrig ist und wenn die entsprechende Hintergrund da ist, dann werden Sie auffällig. Das ist das eine. Das zweite ist, Sie sind sensibler auf Langeweile. Wenn also die Umgebung langweilig wird, neigen Sie nach dem, was wir Sensationssuche nennen. Sie versuchen Ihr Gehirn dann zu aktivieren und das tut man natürlich dann am besten mit besonders auffälligen Handlungen. Und dazu gehören dann auch natürlich kriminelle Akte, aber viele andere auch. Sie können Psychopathen auch oft daran erkennen, dass im Gefängnis und dass er mit dem Kellner im Restaurant rumschreit, ohne Grund, nur weil ihm langweilig ist und solche Dinge. Die neigen eher zur Einnahme von Rauschmitteln, auch aus demselben Grund, weil Rauschmittel die Aktivierung verändern. Im sexuellen Bereich sind sie eher promiskui, das heißt, sie wechseln die Partner häufig, sie haben Schwierigkeiten, dauerhafte Partnerschaften zu finden. Sie sind sehr niedrig in Empathie, das heißt, sie können zwar mit allen mitdenken, aber nicht mitfühlen. Das Gefühl des Opfers können sie nicht nachvollziehen, das hängt zusammen mit ihrer mangelnden Voraussagbarkeit. Ansonsten sind sie genauso in intelligent und geschickt wie alle anderen. Sie sind oft sehr manipulativ, können unglaublich charmant sein. Weil sie eben keine Rücksicht nehmen müssen, können sich sehr gut an verschiedene Situationen anpassen und sind auch ideale Verführer. Sie neigen zum Spielen, sie neigen zu Hochrisikoaktivitäten, sie neigen zu Hochrisikosportarten und so weiter. Das gibt ein zusammenfassendes Bild, das man als antisoziale Persönlichkeit oder Psychopath bezeichnet.
Ich habe das Buch gelesen von Martha Stout, Der Soziopath von nebenan. Die beschreibt ganz normale Menschen, die auch zu allen möglichen schlimmen Handlungen fähig sind. Und das setze ich eigentlich als Allgemeinwissen voraus, dass traumatisierte Menschen zum Beispiel auch zu aggressivem Verhalten neigen, zu destruktivem Verhalten. Und dass jeder Mensch unter bestimmten Umständen anderen was antun kann, unter starkem Druck. Man denkt ans Milgram-Experiment. Wo ziehen Sie da die Trennlinie?
Ja, die Trennlinie, die ist schwer zu ziehen. In der sozialen Realität ist das sehr schwer zu ziehen. Aber eine Trennlinie ist natürlich die Wiederholung oder die Wiederholbarkeit. Ein Mensch, der aus Angst jemanden tötet, tut das einmal, aber nicht wieder. Ein Soziopath tut es immer wieder. Also die Wiederholbarkeit und das immer wieder gleichartige Auftreten der Tat, der Art und so weiter, spricht dann schon für so eine feststehende Struktur. Die Charakteristiken, die ich Ihnen gesagt habe, wenn die da sind, dann haben wir es mit einem psychopathischen Straftat zu tun. Die sind meist instrumentell, das heißt, sie haben einen Zweck. Sie verfolgen meist einen finanziellen oder sexuellen oder sonstigen Zweck, während die Straftaten von Leuten, die ängstlich sind und so weiter, ja meist zwecklos, sondern aus emotionalen Reaktionen heraus sind. Es ist auch eine Möglichkeit, sie zu unterscheiden.
Anfang dieses Jahres in der Zeitschrift PM wurden Sie zitiert, zusammen mit Ihrem Kollegen Hare aus Vancouver. Darin wurde beschrieben, dass Wissenschaftler wie Sie die Bankenkrise so interpretieren, dass einzelne Soziopathen, die eben nicht im Gefängnis sind, sondern an sehr wichtigen Stellen der Gesellschaft, das verursacht hätten.
Ja, man kann man nicht beweisen, weil diese Leute nicht bereit sind, sich untersuchen zu lassen. Es gibt kaum Untersuchungen erfolgreicher Soziopathen. Es gibt sicher genauso viele erfolgreiche wie nicht erfolgreiche. Die nicht erfolgreichen sind arm und meistens weniger intelligent. Und die Intelligenten, die ein entsprechendes ökonomisches Umfeld haben, die sitzen überall, in jedem Fall, in hohen Positionen, weil sie rücksichtslos sind, weil ihnen egal ist, was rauskommt bei der Sache. Und es ist ja offensichtlich, dass ein Teil dieser Bankenkrise von Leuten verursacht waren, denen vollkommen wurscht war, was dabei rauskommt. Und meiner Meinung nach muss da eine große Energie da dahinter stecken, kriminelle Energie dahinter stecken, die in der Regel ja von Psychopathen verursacht wird. Also erfolgreiche Psychopathen sind genauso häufig wie Gefängnisinsassen. Wir kriegen sie aber nicht zu fassen. Die lassen sich nicht untersuchen. Wir haben das ja immer wieder versucht und andere Laboratorien auch und Herr auch. Aber die riechen natürlich sofort den Braten, merken das. Die lassen sich dann nicht in so einen Scanner reinlegen, weil wir natürlich sofort sehen, was da los ist im Gehirn.
Auch dieses Interview, von dem Sie sprachen, dem würden die sich nicht stellen.
Natürlich nicht, die stellen nicht überhaupt keine Versuche. Also wir haben ja immer wieder versucht mit so Tricks, mit Zeitungsannoncen, die zu bekommen haben, denen viel Geld versprochen haben, gesagt, ja, wir suchen risikobereite, erfindungsreiche, zum Spielen neigende und so fort. Alle diese Tricks, ja, die sind so intelligent, die merken genau, was da los ist und daher weiß man über die nichts, außer dass sie existieren.
Gibt es denn Unterschiede bezüglich der Geschlechter? Es gibt ja bei anderen Abnormitäten, zum Beispiel Stottern, von 4 Stotterern sind 3 männlich, 1 weiblich. Mhm. Kann man das in diesem Bereich auch sagen oder kann man das gar nicht sagen?
Das ist schwer zu beantworten, die Frage. laut der Herrschendefinition, wenn man also den PCL-Skala hernimmt, gibt es natürlich genauso viele soziopathische Frauen wie Männer, aber man muss gleich sagen, das ist eine Trivialität, Frauen werden nicht straffällig, aus einer Reihe von Gründen. Von daher ist die Forschung an soziopathischen Frauen praktisch nicht existent. Wir wissen also genauso wie über die erfolgreichen Soziopathen, über die Karrieren der soziopathischen Frauen, außer der paar, die im Gefängnis sitzen, wissen wir gar nichts. Natürlich nehme ich an, dass die Charakteristiken, die die männlichen Soziopathen haben, existieren dort genauso. Die lügen mehr, die regen sich nicht auf, wenn andere leiden, die können ihre Kinder misshandeln, bla 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 bla. Das heißt, diese weibliche Psychopathie wird sich an anderen Stellen äußern, aber da sich kein akutes Problem für die Gesellschaft sind, interessiert sich niemand dafür. Aber von der Verteilung her muss das gleich sein. Die Hirnvorgänge, die dabei eine Rolle spielen, sind bei allen gleich, auch bei Tieren.
Es gibt ja zum Beispiel dieses Münchhausen-Syndrom. Das sagt irgendwas. Da habe ich mich gefragt, ob unter diesen neuen Forschungen, wenn man da rangehen würde, ob man unter diesen Frauen, die das praktizieren, sowas finden würde.
Sicher. Die sind gleich in der Art, wie sie sind. Nur das weibliche Geschlecht begeht keine Verbrechen, was natürlich auch mit der physikalischen Gewalt zusammenhängt, was natürlich damit zusammenhängt, dass männliche Sexualhormone das Gehirn verändern und dass sozusagen auch dank der männlichen Muskelsituation der gesamten Struktur des Körpers Gewalttaten höher wahrscheinlich sind, vor allem Gewalttaten gegen Frauen, weil die eben schwächer sind, schlicht und einfach. Ja. Und natürlich deswegen die Gewalttaten von Frauen an Männern natürlich logischerweise überhaupt nicht passieren können. Aber das Verhalten wird nicht unterschiedlich sein zwischen den beiden.
Dann kann ich also davon ausgehen, dass soziopathische Frauen in ihrer Umgebung durch ihre Gefühlsarmut auch Unheil anrichten, nur nichts, was in den Bereich der Straftatbestände fällt.
Ja, natürlich.
Ich habe vor circa einem Jahr gelesen, dass die Uni Heidelberg ein Instrument entwickelt hätte, mit dem man Soziopathen oder Psychopathen, wie man sie auch nennen will, definieren könnte eindeutig. Und sie hätte es der Justiz angeboten und die Justiz hätte das abgelehnt. Wissen Sie dazu was?
Nee, ich weiß von dem nichts, aber Soziopathen werden international ohnehin klar definiert. Nach einem Interview, das eine Stunde dauert, das wurde von einem Kollegen in Vancouver entwickelt, das heißt das HAIR-Interview oder HAIR-PCL-Skala und identifiziert die Soziopathen eigentlich perfekt. Also ich wüsste jetzt nicht, was man noch machen könnte. Besser geht's eigentlich kaum.
In diesem Artikel stand, dass bei den entsprechenden Menschen an einer bestimmten Stelle im Gehirn, ich kenne mich da leider nicht so gut aus wie Sie, nur weiße Verknüpfungen wären an einer Stelle, wo unser eins graue Masse hat.
Ja, wir haben ja das auch gefunden, dass bei schweren Soziopathen dies vor allem das Fruchtsystem im Gehirn unteraktiv oder gar nicht aktiv ist. Es sind also bestimmte Hirnteile und deren Verbindungen, die funktionieren nicht.
Ich spreche natürlich über diese Dinge in meinem Umfeld und stoße bei vielen unterschiedlichen Menschen auf ganz große Ängste diesbezüglich. Die haben Angst vor Hirnforschung, die sagen, die Nazis haben auch an Hirnen rumgeschnibbelt und deswegen ganze Bevölkerungsgruppen verfolgt und haben Angst, wenn jetzt aufgrund von moderner Hirnforschung was geschieht, dass das einen großen Schaden für sie, für die Menschheit bringen könnte. Ich sehe das ganz und gar nicht so. Begegnet Ihnen das auch? Was sagen Sie zu den heutigen Methoden und den Schlussfolgerungen? Im Vergleich?
Der Vergleich mit den Nazis hinkt natürlich deswegen, weil die Nazi-Hirnforschung nicht nur nicht unmenschlich, sondern auch strohdumm war. Das, was da erforscht wurde, ist so absurd, dass es wissenschaftlich auch nicht tragbar war. In der Regel sind vernünftig wissenschaftliche Fragestellungen erstens einmal nicht unmenschlich und zweitens sind sie logisch nachvollziehbar. Die Fragestellungen der Nazis waren meist schon falsch gestellt und diese ganze Rassenideologie ist ja wissenschaftlich nicht untermauerbar, war nie untermauerbar. Der Vergleich hinkt ein bisschen, aber jede Art von erfolgreicher Forschung hat immer eine positive und negative Seite. Und je erfolgreicher sie ist, umso gefährlicher ist sie und umso erfolgreicher kann sie sein. Und genauso ist es hier. Natürlich ist es so, dass mit den Erfolgen der Hirnforschung die Gefahr, dass sie manipulativ wirkt, dass die Leute, auch die Forscher selbst, Dinge erforschen, die man besser nicht erforschen sollte und so weiter. Das ist vollkommen richtig. Ich teile die Probleme, die die Menschen damit haben mit der Hirnforschung. Viele meiner Kollegen behaupten ja auch in der Öffentlichkeit Sachen, die sich auch wieder nicht untermauern lassen, wie zum Beispiel, dass es keine Willensfreiheit gibt und ähnlichen Unfug. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, wie immer, ist natürlich, je besser die Hirnforschung, umso besser werden die Methoden auch der Behandlung. Und das auszuschlagen, ist auch schwierig. Also wie immer in der Menschheitsgeschichte muss man abwägen und schauen, dass man in einem einigermaßen demokratischen Prozess die guten Seiten überwiegen lässt. Dass es dabei immer wieder Schäden geben wird, ist überhaupt keine Frage.
Jetzt komme ich an der Stelle so ein bisschen ins Philosophieren über gesellschaftspolitische Strömungen. Angenommen, dass in der Vergangenheit gerade solche Hirnforschung wie unter den Nazis provoziert war durch Soziopathen, wenn man jetzt dazu käme, rein utopisch, dass man diese intelligenten Menschen, die Macht haben, von denen Sie sagen, wo einige Soziopathen sitzen, wenn man diese nun definieren könnte, dann hätte man endlich die Verursacher solcher Dinge gefunden und bräuchte eben keine Angst mehr zu haben vor Judenverfolgungen oder Homosexuellen oder anderen Religionen und all diesem.
Das würde die Situation verbessern, wenn man die rechtzeitig identifizieren und unschädlich machen könnte, zum Beispiel durch Training. Das würde die Situation schon verbessern. Aber es würde zum Beispiel so ein Phänomen wie den Nationalsozialismus erstens nicht erklären und zweitens, ich fürchte, auch nicht verhindern. Denn diese Phänomene sind von vielen sozialen und politischen Faktoren abhängig, die mit dem 5%, schätzen wir jetzt einmal, wirklichen Soziopathen, die machen in so einer Gesellschaft wie der Nationalsozialisten und jeder autoritären Gesellschaft natürlich die schlimmsten Straftaten und die schlimmsten Taten. Aber die Entstehung dieser gesellschaftlichen Strukturen sind oft nicht von Psychopathen verursacht. Psychopathen sind ja so ein bisschen wie die Laus im Pelz. Also sie suchen sich eine Umgebung, in der sie das tun können, was sie gerne tun wollen. Und autoritäre Umgebungen wie Nationalsozialisten sind gute sozusagen Pelze, in denen junge Männer dann ihre Straftaten begehen können. Und sie dann dafür belohnt werden, wie zum Beispiel Krieg und so weiter. Das sieht man ja auch im Jugoslawienkrieg. War ja sofort eine große Strömung von Soziopathen, die sich da in diesen Krieg hineinbegeben hat. Verursacht war der Krieg wahrscheinlich nicht von Soziopathen, sondern eben von vielen Faktoren und einer Reihe von Persönlichkeiten, die nicht psychopathischer Natur sind. Hitler war mit Sicherheit kein Psychopath. Hitler war mit Sicherheit ein schwerer Neurotiker mit größten persönlichen Schwierigkeiten, aber mit Sicherheit kein Psychopath. Während viele seiner Entourage und viele seiner Massenmörder, das waren nicht wieder Psychopathen. Aber er selbst zum Beispiel nicht. Natürlich spielen bei solchen Leuten, bei solchen Phänomenen wie der Bankenkrise eine gigantische Rolle. Ob sie politisch eine große Rolle spielen, muss man dann meistens nachweisen. Natürlich werden Gesellschaften psychopathischer, wie zum Beispiel die amerikanische Gesellschaft ist psychopathischer wie unsere. Die haben ja viel höhere Scores im Durchschnitt. Aber das liegt an der starken Genuss vom Fernsehen und solchen Dingen.
Sie sprachen vorhin von der Unterschiedlichkeit der Therapien. Also ich kenne viele Therapeuten im Suchthilfebereich, in der Bewährungshilfe, Jugendhilfe und Jugendstrafhilfe. Und die meisten Therapien, die ich kenne, basieren darauf, dass man versucht, bei Menschen, deren Identität zerstört wurde, meist durch irgendeine Form von Gewalt, eine gesunde Identität wieder aufzubauen, sodass die Fähigkeit zu einem prosozialen Verhalten praktisch damit einhergeht, genau, wiederhergestellt werden wird. Genau. Ist das bei Soziopathen so auch möglich?
Ja, offensichtlich schon, denn es gibt ja gute Statistiken über die Effekte von Rehabilitationsbemühungen in Gefängnissen an Psychopathen. Natürlich ist es so, dass die Rückfallsquote bei Psychopathen größer ist als bei Nicht-Psychopathen, das ist immer so gegeben, aber wenn Sie sich die Erfolgszahlen in Deutschland jetzt, aber auch in anderen Ländern ansehen, sehen Sie eben, dass mit zunehmender Perfektion der Therapie auch die Rückfälle bei Psychopathen geringer werden. Und das finden wir ja auch in unseren Trainingsmaßnahmen, dass sich die Psychopathen natürlich unterscheiden, man muss länger trainieren, intensiver trainieren, und so weiter und so weiter. Es dauert länger, aber die Erfolgsaussichten sind dann auch da. Ich sage jetzt nicht einmal, wie hoch sie sind, weil ich es nicht weiß.
Ich habe schon zum Beispiel in einem Suchthilfeprojekt Therapeuten erlebt, die ihren Beruf an den Nagel gehängt haben, weil sie bedroht wurden und diese Bedrohungen, also mit dem Tod, wenn ich dich mal auf der Straße treffe, dann bringe ich dich um. Ja, ja. Und das war ernst zu nehmen. Muss man davon ausgehen, dass solche Menschen, die sowas sagen und auch wirklich meinen, dass das Psychopathen sind oder kann das auch jede andere Form sein von Anomalien?
Denn in der Mehrzahl schon Soziopathen sein, ist so, die Suchtform, Drogenabhängigkeit, aber auch Alkoholsucht, tritt bei Soziopathen häufiger auf, aber auch umgekehrt. Die exzessive Einnahme von Drogen führt zur Psychopathie. Aus einer Reihe von Gründen, weil vor allem die Gehirnteile, die mit Angst und so weiter zu tun werden, geschädigt durch diese Drogen. Und deswegen sind viele Drogenabhängige in ihrer Drogensucht soziopathisch und sind dadurch natürlich auch sehr viel gefährlicher wie andere auch. Und umgekehrt aber sind Soziopathen häufiger drogenabhängig. Mhm. Im Teufelskreis.
Und wie trainiert man diese Leute?
Also wir trainieren die so, die liegen in diesem Scanner drin, also in die funktionelle Magnetresonanztomographie und beobachten auf einem Bildschirm einfach ein rotes Farbpunkt. Und die Höhe dieses Farbpunkts gibt wieder, wie stark dieses Furchtsystem im Gehirn jetzt aktiv ist. Und ein Mensch hat nur die Aufgabe, den Farbpunkt durch irgendwas, durch Denken, Fühlen zu vergrößern. Und dadurch vergrößert er die Aktivität in seinem Hirngebiet auch. Und das können normale Leute innerhalb von 20 Minuten lernen. Ja? Bei Soziopathen dauert es ein bisschen länger, die brauchen dafür schon manchmal 5 bis 10 Sitzungen. Aber sie lernen es auch alle. Das heißt, egal welche Ursache die Soziopathie hat, ob sie jetzt angeboren ist oder ob sie erworben wurde, was immer eine große Diskussion ist, die meiner Meinung nach vollkommen nutzlos ist, wenn man die richtige Strategie anwendet, dann können die auch lernen, diese defekten Hirnareale wieder aktivieren. Was im Grunde ja jeder Gefängnispsychologe, der diese Leute trainiert, auch weiß. Die trainieren die ja auch auf ihre Weise und haben ja auch sehr guten Erfolg. Aber es ist so, in dem Bereich kann man sich keine Rückfälle leisten und deswegen möchte man natürlich immer eine hundertprozentig sichere Lernmethode. Und unsere Idee ist eben, dass man für Einzelfälle, bei denen das sehr schwer ist und bei denen man wirklich nicht genau sicher ist, ob das jetzt funktioniert und ob sie nicht doch rückfällig werden, dass man bei denen zusätzlich so ein Training macht, mit dem man das Gehirn versucht zu verändern.
Sie haben ja kürzlich einen Vortrag vor Gefängnispsychologen gehalten in München. Dann hätten Sie mir dafür auch vielleicht das Manuskript?
Ich habe nie Manuskripte, aber ich kann Ihnen keine Papers und was wir da geschrieben haben geben. Ja.
Das wäre mir sehr interessant. Andererseits, Sie sagen, die Diskussion, ob es genetisch sei oder nicht, die halten Sie für überflüssig.
Die halte ich für überflüssig, sofern daraus nicht folgt, dass die Therapie unterschiedlich ist. Aus der genetischen Diskussion folgt ja implizit immer, dass man sagt, naja, jemand, der angeboren so ist, was dem wird nichts mehr. Und das ist ja nicht richtig. Die Schwierigkeit der Behandlung hat damit überhaupt nichts zu tun, ob es eine angeborene Störung oder eine erworbene ist. Da wir alle aber darauf aus sind, das zu modifizieren und zu verändern, ist es für die Veränderbarkeit vollkommen egal. Und deswegen interessiert es mich wissenschaftlich schon, welche Gene das sind, wie das zusammenhängt. Aber für die Praxis ist es vollkommen irrelevant.
Ich habe hier ein ganz paar Zeitungsartikel rausgesucht, bei denen ich mich frage, während ich das lese, sind das Soziopathen? Zum Beispiel dieser Junge, der vor einem Jahr seine ganze Familie hingerichtet hat, zusammen mit einem Freund. Das wird als intaktes soziales Umfeld beschrieben. Und dass er das geplant hat mit Datum und allem drum und dran. Da frage ich mich, wenn die Justiz dann im Dunkeln tappt, würden die solche Untersuchungsmethoden durch das Interview oder einen Scan anwenden und herausfinden, das ist ein Soziopath, könnte das einen Einfluss nehmen auf den Verlauf dieses Gerichtsverfahrens?
Ja, das ist sehr schwierig. Wie der Richter die Diagnose Soziopathie einstuft, ist ja ihm überlassen oder ihr überlassen. Die kann auf der einen Seite zur Verwahrung in psychiatrisch-forensisch geführten Anstalt führen. Sie kann aber andererseits, viele Richter halten sich nicht daran und behandeln das wie ein normales abweichendes Verhalten, was ich auch im Prinzip im Moment richtiger finde. Aber wenn man jetzt wissen will, was muss ich tun, um den zu therapieren? Ist er ein Psychopath? Wie hoch ist die Rückfallgefahr? Dann wäre es natürlich schon nützlich, solche biologischen Verfahren anzuwenden. Wenn man sagt, wir sperren ihn sowieso ad infinitum ein, dann ist das egal. Aber da in unserem Rechtssystem die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er wieder in Freiheit kommt, dann finde ich, sollte man diese Verfahren bei so gefährlichen Leuten nicht ignorieren. Das würde die Präzision ein bisschen erhöhen. Ich glaube, dass viele Richter im Rechtssystem das auch erkennen. Viele Gutachter erkennen es auch, viele nicht. Also ich glaube, dass es automatisch auch ohne diesen Namen, diese Bezeichnungen oft in Gerichtsverfahren eingeht, weil die Leute das merken. Aber trotzdem fände ich es günstig, wenn man diese biologischen Verfahren zusätzlich heranzieht, weil man dann ein klares Bild kriegt.
Ja, so wie Sie gerade sagten, viele Richter erkennen es, manche nicht. Viele Gutachter erkennen es, manche nicht. Dann wäre es ja durchaus sinnvoll, das als zusätzliches Instrumentarium zu benutzen.
Genau, ja. Das sollte man.
Ja, die Kosten, was kostet das denn?
Ja, so ein Gerät, wenn ich Kernspintomographie brauche, das kostet 4 Millionen Euro im Kauf und im Unterhalt etwa 200.000 bis 300.000 Euro pro Jahr. Denn das können sich nur Universitäten leisten oder Forschungsinstitute wie unseres. Das kann nicht für die Routinediagnostik einsetzen. Wir versuchen jetzt an billigeren Geräten zu arbeiten und billigere Alternativen zu entwickeln, aber die sind halt alle nicht so gut. Man kann unser Rechtssystem nicht mit solchen Preisen und solchen Kosten belasten. Das geht gar nicht.
Das geht zurzeit wirklich nicht. Schade. Manchmal denke ich, ich hätte gerne einen Hirnscan von mir.
Was hätten Sie davon? Ich meine, sicher, das ist ganz informativ, ja. Aber für den normalen Menschen ist das nicht besonders wichtig.
Nein, normalerweise ist es nicht wichtig. Aber ich lese immer alles Mögliche über die Thematik und beschäftige mich damit und frage mich dann, wie sieht es wohl in meinem Hirn aus?
Ja, klar.
Aus Neugier.
Ja, können Sie mal machen.
Wie kommt man an sowas?
Oh, jederzeit brauchen Sie nur bei uns anmelden. Können Sie sich da reinlegen.
Kein Problem. Okay, werde ich mal machen. Ja, ich habe nämlich keine Angst davor. Wenn ich mit den Menschen spreche, die Ängste haben, von wegen Nazi-Hirnforschung und so weiter, wenn ich dann vorweisen kann, ich lasse mich gerne scannen, ich habe keine Angst vor dem Ergebnis, dann bricht das vielleicht manche Vorbehalte.
Ja.